herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Staffel geht es um Krankenhäuser in Wien und um Pflege- und Gesundheitsversorgung im Laufe der Zeit. Wir hatten schon eine Episode, da ging es um Spitäler und Hospize, also so Ordensspitäler, alles, was vor dem 18. Jahrhundert passiert ist. Und dann in der letzten Folge waren wir an einem meiner Lieblingsorte, dem alten AKH. Und da geht es heute auch weiter und wir werden uns nämlich spezielle Gebäude in der Nähe des AKHs oder beziehungsweise im alten AKH anschauen. Und ich sage mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, das letzte Mal waren wir ja im alten AKH, im Allgemeinen, wie du es zu nennen pflegtest. Ja. Und heute schauen wir uns da sehr spezielle Gebäude an. Welche sind es denn?
Naja, wir schauen uns an, erstens einmal das einzige Gebäude, das eigentlich neu gebaut worden ist, Ende des 18. Jahrhunderts, auf diesem Gebiet des alten AKHs.
Es ist der Narrenturm.
Genau, es ist der Narrenturm und wie die Wiener sagen, der Guglupf, weil es leicht auf einer Anhöhe steht und eben rund ist und an einen Guglupf erinnert. In weiterer Folge schauen wir uns dann noch das Garnisonsspital und das Josephinum an.
Super. Das ist also alles im 9. Bezirk. Okay, fangen wir an mit dem Guglupf. Du hast gesagt, er ist also auf einer Anhöhe gebaut, er ist rund, es ist das einzige neuer gebaute Gebäude im alten AKH. Aber was ist jetzt eigentlich so speziell dran? Abgesehen davon, dass es rund ist, es gibt nicht so viele runde Gebäude, die kein Turm sind, oder?
Nein, es ist aber relativ typisch, man hat das Revolutionsarchitektur damals genannt. Aber egal, das ist wieder mal ein Sidestep. Es ist dass die Unterbringung der Geisteskranken, wie man sich ja vorstellen kann, zu dieser Zeit nicht unbedingt den heutigen Standards entsprochen hat, beziehungsweise überhaupt keinen Standards entsprochen hat. Und der Josef II. Hat eben in seinem Verständnis für Zentralismus eben diesen Narrenturm bauen lassen und der war rund, das hat schon eine gewisse Bedeutung gehabt, weil inmitten dieser Runde war eine sozusagen Sehne. Dadurch war dieses runde Gebäude in zwei Teile mit zwei Höfen geteilt, wenn man sich das vorstellen kann. Und das ganze Gebäude war ist noch immer 5 Stock hoch. Jeden Stock hat es 28 Zellen gegeben. Und diese 28 Zellen die waren nach außen gerichtet mit kleinen Fenstern. Hinausgegangen ist man auf einen Gang, auf einen runden Gang, der wieder zu dieser Sehne geführt hat.
Also diese Sehne war quasi ein Gebäudeteil in der Mitte von diesem Kreis.
Genau, da war das Stiegenhaus drinnen. Das heißt, es hat relativ wenig Personal gebraucht, das aufgepasst hat, dass niemand ausbricht von den, von den Kranken, weil die durch diese Sehne zu den Stiegen mussten.
Okay, und da waren wahrscheinlich auch Absperrungen und Türen und so weiter und so fort.
Alles Mögliche. Aha.
Das ist interessant. Du hast zuerst gesagt, das ist revolutionär gewesen. Unter anderem auch deshalb, weil es eigentlich das erste Gebäude oder erste Krankenhaus für psychisch kranke Menschen war, oder? Überhaupt weltweit.
Ja, weil die sind, also echt, ob weltweit kann ich jetzt nicht sagen, aber die sind echt, vorher haben die gehalten worden wie Tiere. Ne? Dort war das aber dann auch eingeteilt. Also vielleicht greife ich nicht vor, sondern sage zuerst, wie das war. Es ist fertig geworden 1784, entschuldige. Und der Kaiser Josef II. Hat eines seiner Hand belesen. Er hat alles mit der Hand geschrieben, seine Wünsche und Befehle und hat das verteilt. Und in diesem Handbeleg ist gestanden, dass er am 19. April 1784 sozusagen in einem Aufwasch alle Geisteskranken dorthin
1784.
Gebracht. 1784, ja.
Am 19. Alle Geisteskranken aus ganz Wien sollten...
aus den Spitälern, die wir haben ja das in den vorigen Folgen besprochen, dass da alles Mögliche in den Spitälern, alle möglichen Leute, Patienten, was auch immer, waren und die Geisteskranken sollten dorthin gebracht werden. Und das angeblich war das nachts und das muss ein gespenstischer Zug gewesen sein.
Ja, aber hallo.
Der aus den verschiedenen Institutionen gekommen ist. Und die nicht zu bändigen waren oder halt sehr schwere Fälle, sind in Ledersäcke eingenäht worden.
Und ja, in diesen Ledersäcken. Falscher Kommentar, aber.
Dort, wow. Ja, falscher Kommentar, kann man sagen, ja. dorthin gebracht worden. Also es muss ziemlich gespenstisch gewesen sein.
Wow. Und das heißt, dort, insgesamt, 140 Personen waren dann untergebracht in diesem Krankenhaus.
Konnten untergebracht werden, wie viel jetzt wirklich das. Es gibt ganz, ganz wenige Unterlagen, die oder sehr wenige Sachen. Es ist ja sehr viel, wie man weiß, beim Brand vom Justizpalast 1927 zerstört worden, weil dort war auch das Haus Hof- und Staatsarchiv teilweise untergebracht. Egal, also man weiß da nicht sehr viel. Es ist so, dass da schon eine gewisse Einteilung war. Im Erdgeschoss waren die ruhigsten Patienten und im obersten Stock waren die, die also schwer zu bändigen waren sozusagen, die auch geschrien haben und so. Und das war also eine gewisse Einteilung.
Und dann also waren die. Quasi, das ist nach Lautstärke gestaffelt worden.
Ja, man hat also vielleicht gleichgesetzt die schwereren Fälle, dass die am lautesten waren, weil die eben geschrien haben und so. Also, das ist halt so gewesen. Und unten im Erdgeschoss und im ersten Stock waren die Militärirren.
Wie irre waren die?
Das wird unterschiedlich gewesen sein, aber die waren halt Militärangehörige, auch teilweise die Kriegstraumata gehabt haben und so weiter. Und diese Militärirren mussten aber nach militärischen Grundsätzen leben, dort, auch dort leben. Die sind jeden Tag zum Appell angetreten, haben eben Übungen machen müssen und so weiter. Im Gegensatz zu den Militärirren hat es auch Klerikalirre gegeben.
Die gibt es noch heute wahrscheinlich.
Und diese Klerikalirren waren aber nicht im Narrenturm untergebracht, sondern die waren bei den Barmherzigen Brüdern untergebracht.
Aha, also quasi, wenn Irre hinter Irren nach.
Ja, okay.
Kann man so sagen.
Und diesen Narrenturm hat es immer irgendwie ein Geheimnis gegeben. Da hat es immer, da ist also gesagt worden, dass angeblich, dass er Fundamente hat, die genauso tief in die Erde reichen, wie er hoch ist. Hat nie verifiziert werden können. Dass es also von Rosenkreuzern inspiriert war, von Alchemisten, also alles mögliche. Es war ganz einfach durch die Kranken, die dort waren, hat es irgendwas total Geheimnisvolles gehabt.
Da gibt es ja auch so ganz viele Geschichten, dass zum Beispiel die Zahl der Kacheln quasi, die außen drauf sind auf dem Gebäude, dass die irgendeine spezielle Bedeutung haben, dass alles total freimaurerisch, mathematisch, sonst irgendwie durchdacht ist und so und alles
mit Symbolen und so. Könnte dir jetzt ein Beispiel sagen, sage ich da aber nicht, weil das ist mir zu kompliziert. Es ergibt immer mit Zahlen, ich kann das schon sagen, aber ich sage dir ganz ehrlich, mir ist das schon fast zu schwierig. Das geht dann immer, das geht immer um Quersummen und man kommt dann zum Schluss auf 10 oder auf 0 oder sein oder nicht sein. Also es ist mir jetzt wirklich, ist auch schwierig zu erklären.
Ja, sein aber, oder nicht sein ist immer die Frage, Stein oder nicht sein. Stein oder nicht Stein in dem Fall vielleicht. Aha, aber gab es irgendwie noch so ein Bauwerk oder so, das besonders war, das irgendwie, weil angeblich war ja auch der Josef II. Selbst ein Mitglied der Freimaurer und da kann man nicht mal gendern. Hat er da irgendwelche Symbole hinterlassen, die nur er, also die ihm irgendwie auch getaugt haben oder war er damit
besonders verbunden? Symbole weiß ich nicht, aber auf alten Stichen sieht man das auf der Sehne. Auf dieser Mittelsehne ein Oktogon, ein kleiner Pavillon gebaut war, ein Oktogon, also achteckiges. Und da ist der Kaiser angeblich bevorzugt bei Nacht gesessen. Manche sagen, um über Wien zu schauen. Und manche sagen, dass er ganz einfach die kosmischen Energien, die aus den Schreien der Geisteskranken aufgestiegen sind, also in sich spüren wollte oder aus dem. Aber das ist also wirklich.
Aber der
so.
Josef II. War schon ein bisschen ein wilder Hund. Zuerst also inkognito durch Europa reisen und, ja. Und dann kosmische Schwingungen aufnehmen.
Gut, aber das hat man ihm vielleicht nachgesagt. Der hat vielleicht von kosmischen Schwingungen.
Vielleicht wollte er einfach nur in Ruhe ein Glas gemischten Satz trinken.
Es ist durchaus möglich.
Und dann sich dachte, der ruhigste Ort in Wien ist das Irrenhaus für ihn.
Ja. Gut, kann was sein. Immer er gemacht hat, aber dieser Pavillon ist verschwunden.
Wie?
Man weiß. Das weiß man nicht. Der ist eines Tages, man kennt ihn aus alten Stichen, aber er ist weg.
Tja.
Was aber noch zu sehen ist, ist der erste Blitzableiter in Wien, der Nachturm war.
Wirklich?
Mhm, den gibt es noch. Mhm. Und und dann hat es eine traurige Sache gegeben. Da hat es einen Insassen gegeben, ich weiß aber jetzt nicht, wann das war, ein gewisser Höllhund, der hat Höllhund wirklich geheißen. Und der wollte entkommen, konnte natürlich über die Seine nicht entkommen, weil da war er bewacht und hat versucht, durch einen Kamin zu entkommen. Und leider ist er stecken geblieben. Niemand hat gewusst, wo er ist und irgendwann hat man halt ein bisschen gesagt gefunden.
Na bitte, Fritzi.
Ich kann nichts dafür.
Das ist quasi die umgekehrte Weihnachtsmann-Geschichte.
Bitte. Na gut, also.
Aha. Ja, okay.
Kann ich berichten.
Ja, und was ist jetzt da drinnen in diesem Nahenturm?
Ja, dann ist Anfang des 20. Jahrhunderts ist ein Schwesternwohnheim eingerichtet worden dort. Das war in den 1990er Jahren ist die letzte Schwester von dort ausgezogen.
Also Krankenschwester.
Krankenschwester. Und die hat eine relativ unheimliche Nachbarschaft gehabt. Weil, du weißt ja, das, jetzt gehört es ja zum Naturhistorischen Museum und du weißt ja, dass dort das anatomisch-pathologische Institut
ist. Da war ich mal, hey, boah.
Und was erzähl jetzt du?
Naja, also ich war zweimal dort. Das erste Mal war irgendwie ziemlich zu Beginn meines Studiums, also so im letzten Jahrtausend, sage ich mal. Und da, das war wirklich alles ganz schaurig und spooky, weil dieser halb verfallene Turm, das war damals noch nicht renoviert und dann diese Präparate und da waren irgendwie so auch so Wachsmodelle von wirklich den ärgsten Krankheiten, irgendwelche ein Kopf, der voller Warzen war oder Beulen, also es war Wunden, auch Leute, die irgendwie durch Elektroschocks, ich weiß nicht was, also verbrannt, also es war wirklich, 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 wirklich spooky. Und dann war ich vor ein paar Jahren das zweite Mal dort. Das war aber, da war schon fast fertig renoviert, der Nahenturm. Jetzt ist er eigentlich sehr schön. Da war es nicht mehr ganz so unheimlich, aber was mich wirklich ein bisschen narrisch gemacht hat, war dass es so rund ist und dass es natürlich kein Ende gibt in diesen Runden. Und ein paar Tage später war ich dann bei einem Bekannten eingeladen, der im Gasometer gewohnt hat. Mhm. Und da gab es aber diese Szene nicht. Und ich war dann irgendwie, als ich nach Hause ging, hatte ich ja vielleicht schon ein Glas Wein getrunken und ich habe dann immer rausgefunden. Und mich hat das vollkommen irre gemacht, dass es da kein Ende gibt. Also insofern frage ich mich, ob dieser Narrenturm nicht die Leute vielleicht noch verrückter gemacht hat, als sie dann eh schon waren.
Das ist durchaus möglich. Aber dieses Museum natürlich, man kann ja heute noch reingehen, aber was ja, in dem Museum zum Beispiel war, du weißt ja, dass der Luigi Lucchini die Kaiserin
Elisabeth ermordet hat.
Und er sich dann in seiner Zelle erhängt hat. Und man hat dann als Geschenk an Österreich den Kopf, seinen Kopf nach Österreich geschickt. Und der ist dort im Museum aufbewahrt worden, bis in die 1980er Jahre. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Und dann hat man sich entschlossen, aber ihn halt zu begraben, weil dann ist an das vorgekommen.
Doch gut. Naja, jedenfalls, also man kann dieses Museum sehen und ich würde jedem und jeder mal empfehlen, da vorbeizugehen, weil es ist schon ein beeindruckendes Gebäude.
Aber apropos vorbeigehen, es war so schön gruselig, das, wie es so leicht verfallen war, der Narrenturm. Und jetzt ist er weiß angestrichen, weiß renoviert, weiß. Und jetzt ist er halt nicht mehr so gruselig.
Jetzt ist das Irre nicht mehr so ganz sichtbar.
Ja. Na gut, aber das ist mein spezieller Spleen, dass ich am liebsten alles alt hätte.
Verstehe ich. Ja, aber jetzt gehen wir doch mal weiter da durch dieses Gelände. Und zwar ist da noch ein ganz kleines Häuschen, kurz neben dem Narrenturm. Das ist, glaube ich, ein jüdisches Bethaus oder ein Denkmal oder so.
Ja, jetzt ist nur mehr ein Denkmal, aber das war, du kannst dir vorstellen, dass sehr viele jüdische Ärzte und auch Patienten und Studenten im AKH waren und denen hat man ein Bethaus, der Max Fleischer war das, ein Jugendstilarchitekt, errichtet, übrigens auch achteckig, beim Novemberpogrom 1938 zerstört worden ist. Und beziehungsweise geschändet worden ist. Und das ist dann sehr interessanterweise als Trafostation verwendet worden.
Das ist sehr pietätlos eigentlich.
Bis in die 1980er Jahre war das eine Trafostation und die hat, und dann hat man eine Gedenkstätte gemacht sozusagen. Also ich glaube nicht, dass man es wieder geweiht hat, das glaube ich nicht, aber man kann also sich das anschauen. Und das heißt Marpelanefesh. Was hast du gesagt? Ist die Übersetzung?
Marpelanefesh heißt Heilung für die Seele.
Heilung für die Seele. Also das ist eigentlich auch noch, was viel später gekommen ist, aber auch ein neues Gebäude. Gut, ich meine, neue Gebäude sind etliche auf dem Gelände.
Zum Beispiel der Billa.
Der Billa, der Hörsaal C. Ne? Genau. Das ganze Gebäude, also nicht nur der Hörsaal C, sondern das ganze Hörsaalgebäude mit C und ich glaube, das ist überhaupt der größte Hörsaal von der Uni. Na, sei es wie es sei.
Wir gehen weiter zum Garnisonsspital. Wo ist das? Gibt es das noch? Sind da noch Garnisonen drinnen?
Nein, es ist alles Universitätszahnklinik. Wenn du rausgehst bei dem Marpelanefesh vorbei, dieser Ausgang aus dem AKH-Gelände und dieser Ausgang führt in die Van-Swieten-Gasse, beziehungsweise von rechts kommt die Garnison-Gasse, klar, das ist die Van-Swieten-Gasse, und entlang der Van-Swieten-Gasse war das Garnisonsspital. Mhm. Das ist auch zu der Zeit, wie Narrenturm gebaut worden ist, und am Ende, schon bei der Währinger Straße quer, ist das Josephinum.
Und was war das Josephinum?
Das Josephinum war das Herzipinke vom Kaiser Josef II. Und das ist ganz einfach
ein Seppel.
Der medizinisch-chirurgische Akademie gewesen und die hat der Ausbildung von Militärärzten gedient. Und das ist wichtig. Erbaut.
Bitte? Wichtig.
Ganz wichtig ist erbaut worden auf Anregung vom Giovanni Brambilla, der der oberste, der Leiter des Militärsanitätswesens in Österreich war und sehr vertrauter vom Kaiser Josef. Und das ist vom Isidore Cannevale geplant worden und ist 1785 eröffnet worden.
Lauter Italiener. Cannevale, Brambilla.
Ja.
Nicht schlecht. Und was ist jetzt das Besondere an diesem Josephinum? Wie schaut das überhaupt aus und was ist da jetzt drinnen eigentlich?
Das Josephinum, es hat ein Kunsthistoriker, der Hans Dietze, hat einmal gesagt, das, für ihn ist es eine kleine Ausführung der Nationalbibliothek, rein aussichtsmäßig. Wow. Ja, kann man sagen. Es hat zwei so Seitenflügel, den Mittelflügel ist ein Ehrenhof. In dem Ehrenhof steht eine Statue der Hygieia.
Das ist der, die kenne ich nicht.
Das ist eine Personifizierung der Hygiene, also für
die kenne ich sehr auch.
Passend. Und dahinter ist so ein kleiner Vorbau mit einer Stiege und da musst du dir vorstellen, da war ober der Stiege ein Hörsaal, der 9 Meter hoch war.
Das ist high.
und rundherum ausgemalt mit Ärzten, mit Bildern von Ärzten der Antike. Und in den 60er Jahren hat man in diesen Hörsaal ja Zwischendecke eingezogen und hat ihn ausgeweißelt. Ich denke mir manches Mal, irgendwie, ich meine, ich verstehe ja 1940er, 1950er Jahre, nach dem Krieg hat man das halt. Aber in den 60er Jahren noch so barbarisch sein, kommt man, manches Mal denke ich mir, es gibt es ja überhaupt nicht.
Ja, dass man sich denkt so, okay, mache ich ziehe mal einfach einen Hörsaal, eine Zwischendecke eines eh wurscht. Ja.
Machen ein paar Büros. Ausschluss. Also ist der Ding. Na gut, wurscht, egal.
Aber das ist dann wieder entbüroisiert worden.
Jetzt wird das Ganze ja renoviert oder restauriert. Mhm. Außen ist es schon restauriert, wird innen restauriert. Und das ist ein irrer Aufwand. Und zwar befinden sich ja in diesem Josephinum einer der größten Schätze, die wir in Wien haben. Und zwar sind das Wachsmodelle. In echter Körpergröße von Leuten, also von der Anatomie von Menschen. Du siehst zum Beispiel eine Frau, das Gesicht ganz normal und der Bauch ist offen. Also stell dir ganz einfach vor, diese plastifizierten Leichen von Gunther von Hagens, glaube ich, heißt
ja,
der.
Ja.
Und die Vorläufer von diesen Plastifizierungen, aber aus Wachs gemacht.
Wow.
Die hat der Josef
II. Das machen lassen? Oder wer hat
Josef II. In Florenz. Mhm. Und die sind dann nach Wien transportiert worden. Mhm. Es gibt 5 stehende Figuren. Das sind diese Figuren und diese sind in Glaskästen gekommen mit mundgeblasenen venezianischem Glas waren die verschlossen. Mhm. Und jetzt werden sie restauriert, weil sie ja doch schon sehr gelitten haben. Und das ist oft das erste Mal, dass diese Glaskästen aufgemacht werden.
Ja, vor allem muss man da, ich meine, wenn jetzt von Florenz nach Wien transportiert wird, ich meine, wie schwierig ist das, oder? Ich meine, einerseits die Temperatur, dass das Zeug nicht schmilzt, zweitens, dass es nicht bricht. Wow.
Ja, und über die Alpen, ne?
Ja.
Die haben müssen
guck mal, also wie damals die Giraffe.
So, ja, auf Maulesel haben sie die transportiert. Also das war schon ein Wahnsinn. Und diese 5 stehenden Figuren, das gibt es, sind die einzigen, die es auf der ganzen Welt gibt noch.
Wow.
Von den anderen gibt es, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, jetzt in Florenz sozusagen eine Schwestern-Sammlung. Mhm. Und das wird jetzt alles restauriert. Und im Zuge dieser Restaurierung macht übrigens der Hermann Tschech, du weißt von unserer lieben Brücke.
Mit den Lemuren.
Nein, sondern vorher die Brücke. Na, es ist egal, der Hermann Tschech ist Architekt. Und entfernen die Zwischendecke und man ist draufgekommen, wenn man diese Weißelung entfernt, dass drunter die Bilder noch da sind.
Na Gott sei Dank.
Dann hat es gegeben eine Bibliothek, also gibt es eine Bibliothek, den Grundstock hat der Josef II. Gelegt, der hat aus seinem eigenen Vermögen, also aus seinem Privatvermögen 6.000 Bücher angeschafft. Und jetzt ist diese Bibliothek auf 500.000 Bücher angewachsen.
Wirklich? Wow.
Das ist und im Zuge dieser Restaurierung werden die alle rausgenommen, gelagert, restauriert und da kann man eine Patenschaft übernehmen.
Vielleicht sollten wir das ist gut, eine Buchpatenschaft.
Ganz ein Buch für Restaurierung kriegt man dann, glaube ich, kostet ab 500 Euro.
Wow.
Und aber es
vielleicht sollte man das überlegen als Erzähl mir von Wien Aktion, eine Buchpatenschaft gemeinsam mit all unseren Hörerinnen und Hörern, oder? Dass wir ein Buch.
Das wäre ganz toll, aber da müssen wir halt zusammenbringen, 500 Euro an Spenden für ein Buch.
Ja, das werden wir uns überlegen. Seid ihr dabei? Wir werden es einrichten, vielleicht eine Buchpatenschaft?
Das wäre toll.
Eine tolle Sache. Ein Erzähl mir von Wien Buch. Ein echtes, altes Erzähl mir von Wien Buch.
Genau.
Cool, könnte man dann auch vielleicht eine Führung hinmachen und uns das mal anschauen gemeinsam?
Ja, jetzt noch nicht, aber.
Aber dann, wenn es halt soweit ist, wenn wir die 500 Euro zusammen haben.
Genau, müssten wir schauen.
Ja, das werden wir uns überlegen. Da werden wir unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, werden euch bitten, mit uns gemeinsam ein Buch zu partizipieren.
Buchpartnerschaft. Wäre toll.
Partner zu werden.
Ganz toll. Aber apropos Restaurierung, diese Hegeia in der vom Johann Martin Zauner im Ehrenhof, die hat vor einigen Jahren ein bisschen Auflösungstendenzen gezeigt. Die war mal bei einer Führung und da hat dieser Führer hat gesagt, sie haben halt überlegt, wie sie das machen könnten. Und dann haben sie gesagt, na, eigentlich haben wir noch dazu eine der ältesten Instrumentensammlungen der Welt. Und unter anderem auch uralte Koloskopie-Instrumente. Warum verwendet man nicht sowas, halt in modernerer Form? Und die haben also bei dieser Figur sozusagen eine Koloskopie gemacht und haben die haben dann die zu restaurierenden Stellen gefunden und haben sie auch mittels dieser Technik restauriert.
Also von innen quasi, die sind quasi in die Statue hineingefahren und haben das ist ja cool, das ist ja super. Da passt wieder mal alles zusammen, weil alles mit allem verbunden ist.
Verbunden ist und da möchte ich nur noch ganz kurz zum Abschluss sagen, die haben also wirklich eine ganz tolle Instrumentensammlung, unter anderem eine Knochensäge aus dem 16. Jahrhundert, mit der man Amputationen durchgeführt hat. Damals. Also es wirklich, wenn das fertig ist, es zahlt sich aus, dorthin zu gehen.
Da werden wir gemeinsam hinschauen und dann unser Patenbuch besuchen.
Ja, suchen wir dann. Genau. Ja, das war
Fritzi. Das waren die Neubauten im alten AKH quasi.
Sozusagen.
Wow, klingt spannend. Also ich freue mich, ich werde das sicher, ich liebe ja das alte AKH, habe ich ja schon erwähnt, das werde ich mir sicher jetzt dann noch einmal anschauen und dann nochmal rumspazieren.
Gut, ich habe keine Ahnung, wann das fertig wird, weil das ist ja natürlich eine Geldsache beim Josefino. Wir brauchen ja da Unmengen.
Ja, aber die kosmische Energie von dem Nahenturm kann ich vielleicht auch jetzt schon kostenlos mir reinziehen.
Kannst du reinziehen, ja, wenn es... Ich finde, die kosmische Energie hat sehr gelitten unter den weißen, unter der weißen Renovierung.
Deckenmantel, ja. Außen, hui, innen, nach wie vor irre.
Also pass auf dich auf, dass du nicht auch irre wirst.
Ja, mach ich, du auch. Ich hoffe, du bleibst gesund und unsere Hörerinnen bleiben gesund. Ich bleibe hoffentlich auch gesund. Wir werden alles daran setzen, dass wir gesund bleiben. Und wünschen euch in diesem Sinne einen schönen Tag, eine schöne Woche. Viel Spaß beim Podcast hören. Folgt uns auf unseren Kanälen und erzählt euren Freundinnen und Freunden von unserem schönen Podcast.
Na? Gut.
Servus Fritzi.
Servus Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.